Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jürgen Pidi Blut. Und ihr seid hier bei Als Fußball noch Rock'n'Roll war. Reloaded. 6 Jahrzehnte voller Geschichten. Von Fußball. Von Lifestyle. Von Reisen. Von Rock'n'Roll. Von Business. Und von Zeitgeschichte, die uns alle geprägt hat. Also, lehnt euch zurück. Oder macht euch bereit, denn hier geht's los. Willkommen zur 4. Episode des Podcasts Als Fußball noch Rock'n'Roll war. Reloaded. Hier gibt es nun wieder 3 neue Folgen. In Folge 8 mit dem Titel Als Fußball und das Leben noch analog waren, geht es vorrangig um meine Grundausbildung bei der Marine in Glückstadt, aber auch um den Überraschungsmeister der Bundesliga von 1967. Dass es wirtschaftlich in den späten 60er Jahren nicht so rosig bestellt war um die Bundesliga, aber auch dann um meine Zeit beim 1. U-Boot-Geschwader in Kiel, darum geht es in Folge 9. Und Folge 10 handelt unter anderem dann von meinen nachhaltigen Erlebnissen als Matrose in Bayern. Also viel Vergnügen beim Reinhören.
Als der Fußball und das Leben noch analog waren.
Langsam näherte sich meine Grundausbildung in Glückstadt ihrem Ende. Unsere Gruppe hatte Weihnachtsdienstbefreiung bekommen, dafür waren wir über Silvester zur Bootshafenwache eingeteilt. Eigentlich ein recht angenehmer Dienst, deutlich entspannter als die Wache am Haupttor der Kaserne. Der Rhythmus blieb zwar derselbe, 2 Stunden Posten, 4 Stunden Freiwache, doch die Atmosphäre war lockerer. Die Wachstube befand sich im Bootshaus und die Posten mussten draußen das Hafengelände mit den Ausbildungskuttern abschreiten. Der Wachführer, unser blonder Obermaat, war an diesem Silvesterabend sogar ungewöhnlich großzügig gestimmt. Jeder dürfte ein paar Böller mitbringen. Der Mann war so gut gelaunt, dass die sonst übliche militärische Distanz fast schon in Richtung Verbrüderung ging. Jedenfalls bestand an diesem Abend keine akute Gefahr, dass er sich erneut eine Degradierung einhandeln würde. Meine Freiwache dauerte von 22 Uhr bis 2 Uhr. Zusammen mit den anderen Freiwachgängern saß ich im Bootshaus. Rauchen war damals noch ganz selbstverständlich auch in öffentlichen Gebäuden. Und da die meisten von uns Raucher waren, entwickelte sich in dem Raum schnell eine beachtliche Rauchwolke. Also öffnete jemand ein Fenster, um etwas frische Luft hereinzulassen, obwohl draußen empfindliche Kälte herrschte. Auf der Fensterbank standen mehrere offene Kartons, gefüllt mit Böllern. Eine beeindruckende Sammlung. Und dann, es muss etwa 22 Uhr und 45 Minuten gewesen sein, nahm das Schicksal seinen Lauf. Irgendjemand hatte versucht, seine Zigarette durch das offene Fenster zu werfen. Offenbar landete die glimmende Kippe nicht draußen, sondern unbemerkt in einem der Kartons. Zuerst hörte man man nur ein leises Zischen. Dann begann es zu knallen. Und plötzlich brach im Bootshaus ein Inferno los. Böller explodierten, Kracher detonierten, Raketen schossen kreischend durch den Raum. Feuerwerkskörper jagten quer durch die Luft wie Geschosse. Der ganze Raum stand schlagartig unter Dauerbeschuss.
Volle Deckung.
Ich warf mich unter ein Doppelstockbett. Mehr sah man ohnehin nicht mehr. Zwischen grellen Lichtblitzen der explodierenden Knaller lag der Raum in dichtem, beißendem Rauch. Immer wenn man dachte, jetzt sei der Spuk vorbei, ging es erneut los. Der nächste Karton hatte Feuer gefangen. Draußen hörten die Posten natürlich das Getöse. Mit Gewehr im Anschlag stürmten sie zum Bootshaus und suchten zunächst Deckung, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Nach einer gefühlten halben Stunde, wahrscheinlich waren es nur wenige Minuten, ebbte das Chaos schließlich ab. Irgendjemand hatte trotz des Infernos die Nerven behalten und die brennenden Vorhänge mit einem Feuerlöscher gelöscht. Langsam verzog sich der Rauch und vor uns lag das Schlachtfeld. Überall verkohlte Feuerwerkskörper, schwarze Rußspuren an den Wänden, angekokelte Bettdecken, die Vorhänge halb abgefackelt. Aber, und das war das Entscheidende, niemand war verletzt. Nach und nach krochen die Seeleute wieder unter Betten, Tischen und Stühlen hervor. Und in diesem Moment wurde uns allen klar, warum die Vorschrift existierte, dass unsere Wachgewehre mit scharfer Munition nicht im Aufenthaltsraum aufbewahrt werden dürften. Die Lage nämlich in einem Nebenraum. Als wir uns wieder gesammelt hatten, brach plötzlich lautes Gelächter aus. Ein Indoor-Silvesterfeuerwerk dieses Ausmaßes hatte wohl keiner von uns je erlebt. Doch nach dem Lachen folgte die Ernüchterung. Unser Obermaat fand die Sache inzwischen nämlich überhaupt nicht mehr lustig. Der Befehl kam prompt: Raum aufklaren, rein schief machen. Vom eigentlichen Jahreswechsel um Mitternacht bekamen wir deshalb nichts mehr mit. Zum Böllern hatten wir ohnehin nichts mehr. Das Arsenal hatte sich bereits vollständig selbst entzündet. Also wurde gefegt, geschrubbt und aufgeräumt. Schlaf gab es auch keinen mehr. Um 2 Uhr trat ich meine Postenrunde an und stand bis 4 Uhr draußen im Hafen. Die kalte Luft tat gut. Sie spülte den Rauch aus der Nase und die feuchte Brise vom Elbwasser ließ einen wieder klar denken. Im Nachhinein war es irgendwie ein passender Abschluss meiner Grundausbildung gewesen. Eine fast echte Gefechtslage mitten im Bootshaus. Am 3. Januar 1967 ging es dann weiter zum nächsten Kommando. Gastenlehrgang an der Marineversorgungsschule in List auf Sylt. Auch in der Fußballwelt hatte das Jahr 1967 Überraschungen parat. Sensationsmeister wurde Eintracht Braunschweig. Der Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895. In der Hälfte aller Spiele blieb die Eintracht sogar ohne Gegentor. In derselben Saison gab es auch das erste zweistellige Ergebnis der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach zerlegte Schalke 04 mit 11:0. Der entthronte Meister TSV 1860 München sorgte ebenfalls für Schlagzeilen. Im Dezember 1966 revoltierten die Spieler gegen ihren Trainer Max Merkel, der angeblich wochenlang mit eher abschneidenden Bemerkungen über seine eigene Mannschaft hergezogen war. Und auch sonst ging es damals noch recht handfest zu. Rudi Brunnenmeier von 1860 München wurde wegen einer Schlägerei zu 2 Wochen Haft verurteilt und Timo Konitzka vom BVB kassierte 6 Monate Sperre, weil er einen Schiedsrichter tätlich angegriffen hatte. Ansonsten verlief die Saison erstaunlich ruhig und meine Roten aus Hannover landeten immerhin auf Platz 9, also wenigstens einstellig. Es war die Zeit, in der The Rolling Stones mit Get Off of My Cloud und 19 Nervous Breakdown die Charts anführten. Raffi Deutscher sang Marmor, Stein und Eisen bricht und die Mädchen schwärmten bei Roy Black von ganz in Weiß.
Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, so siehst du.
Kurz gesagt, es war die Zeit, als der Fußball noch Rock'n'Roll war. We'll be right back.
Es tut sich was im Fußball und auch sonst.
Nach der Sensationsmeisterschaft des niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig im Jahr 1967 sah sich die Führung von Hannover 96 unter Zugzwang. Die Vormachtstellung im Land war verloren gegangen und sollte möglichst schnell zurückerobert werden. Präsident Alfred Strothe, Verleger von Beruf, griff deshalb tief in eine Vereinskasse, die längst nicht mehr so prall gefüllt war wie noch wenige Jahre zuvor. Die Zuschauerzahlen waren nämlich bereits deutlich zurückgegangen, von durchschnittlich 40.985 in der Saison 1964-65 auf nur noch 24.417 in der Spielzeit 1966-67. Die Antwort des Vereins lautete: Stars. Zur Saison 1967-68 wurde kräftig eingekauft. Aus Mönchengladbach kam der damalige zweifache Nationalstürmer Jupp Heynckes, aus Marseille wurde mit Josip Skobar einer der technisch brillantesten Torjäger Europas verpflichtet. Vor allem der Angriff sollte nun zur Attraktion werden. Und tatsächlich, der Sturm von Hannover 96 zählte auf dem Papier plötzlich zu den prominentesten der Bundesliga. Rodekamp, Skobar, Heynckes, Paulsen und Siemensmeier ausschließlich Nationalspieler. Allerdings muss man auch wissen, dass Präsident Strothe im Grunde mehr Verleger und Journalist als Unternehmer war. Sein eigentlicher Erfahrungshorizont lag eher in der Agrarwirtschaft, im Getreidehandel und den Umbrüchen der Landwirtschaft als in den wirtschaftlichen Realitäten eines sich gerade erst entwickelnden Profifußballs. Der Griff nach den Stars folgte letztlich dem damaligen Zeitgeist. Die simple Rechnung lautete: große Namen bringen große Zuschauerzahlen. Eine betriebswirtschaftlich eher gewagte Annahme. Denn Vermarktungsstrukturen, Sponsoringmodelle oder professionelle Geschäftsführungen existierten im Fußball dieser Zeit praktisch noch nicht. Die Bundesliga bewegte sich organisatorisch immer noch irgendwo zwischen Ehrenamt und Amateurromantik. Und so bestätigte der Verlauf der Saison die großen Hoffnungen keineswegs. Weder wurde der Angriff zur Tormaschine, noch kehrte das Publikum in Scharen zurück. Im Gegenteil, die durchschnittliche Zuschauerzahl sank in der Saison 1967-68 sogar noch weiter auf 23.144. Während sich im Fußball also einiges bewegte, spielte sich mein eigenes Leben Anfang 1967 am nördlichsten Zipfel Deutschlands ab, in List auf Sylt. Dort wurde ich an der Marineversorgungsschule zum Soldaten der Materialwirtschaft der Bundesmarine ausgebildet. Heute würde man schlicht sagen, Logistik. Die Verwendung passte immerhin halbwegs zu meiner zivilen Ausbildung. Der Alltag bestand allerdings vor allem aus Lernen, Vorschriften, Beschaffungsrichtlinien, Materialerhaltungsstufen, zentrale und dezentrale Versorgungssysteme und natürlich die hohe Kunstform, Blätter korrekt auszufüllen. Die meiste Zeit saßen wir in den Hörsälen unserer Lehrgruppe. Draußen herrschte Winter, und Sylt ohne Touristen war damals ein ziemlich einsamer Ort. Unterhaltungsmöglichkeiten waren rar. Also landete man entweder in der Soldatenkneipe bei Mutti oder in der Kantine. Soldatenheime oder Freizeitangebote, wie sie später selbstverständlich wurden, gab es damals noch nicht. An den Wochenenden versuchte ich deshalb möglichst schnell von der Insel herunterzukommen Richtung Hannover. Das war allerdings jedes Mal ein kleines logistisches Abenteuer. Freitag 13 Uhr, Dienstschluss. Zum Glück bekamen wir auf diesem Kommando eine Wochenendausgangskarte. Also schnell in die Ausgehuniform und mit der Inselbahn, die damals noch von List bis Hörnum quer über Sylt fuhr, nach Westerland zum Bahnhof. Dort begann die eigentliche Reise. Mit dem Eilzug, gezogen von einer Dampflok, ging es mit mindestens einem Dutzend Zwischenhalten nach Hamburg-Altona. In Altona wartete, wenn alles klappte, der Anschluss an den D-Zug Blauer Enzian nach München, der auch in Hannover hielt. Ankunft in Hannover gegen 19.30 Uhr. Der Freitag war damit praktisch schon vorbei. Aber der Samstag gehörte dann endlich wieder dem Fußball. Wenn Hannover 96 Heimspiel hatte, gingen Peter und ich ins Niedersachsenstadion Bundesliga live. Und danach zog es uns meist noch ins Löwenbräu. Dort spielten Blaskapellen. Es gab halbe Maßbier und eine Stimmung, die man heute kaum noch beschreiben kann. Und ich stand mittendrin in Matrosenuniform. Das blieb natürlich nicht unbemerkt. Manchmal ergab sich daraus sogar ein netter Abend mit dem einen oder anderen Mädel. Peter hatte sich inzwischen ebenfalls bei der Marine verpflichtet und würde mir wenige Monate später folgen. Doch kaum hatte das Wochenende richtig begonnen, war es auch schon wieder vorbei. Sonntag, 17.30 Uhr, Hannover Hauptbahnhof. Zurück in den Zug nach Hamburg-Altona. Dort umsteigen in den letzten Eilzug nach Westerland. Diese Strecke führte entlang der gesamten Westküste Schleswig-Holsteins vorbei an zahlreichen Garnisonsstädten der Marine, des Heeres und der Luftwaffe, Glückstadt, Itzehoe, Friedrichstadt, Heide, Husum. Der Sonntagabendzug war deshalb immer voll mit Soldaten aus allen Teilen Deutschlands. Und viele hatten bereits eine längere Anreise hinter sich. Einige befanden sich entsprechend in einem Zustand alkoholischer Glückseligkeit. Andere wiederum entwickelten einen gewissen Zerstörungsdrang und begannen, Teile des Zuginventars zu demontieren. Aus diesem Grund fuhr eigentlich immer eine Streife der Feldjäger mit. Allerdings sah man die meist nur bis Glückstadt oder Itzehoe. Wie sich später regelmäßig herausstellte, hatten findige Kameraden die Feldjäger auf der Zugtoilette eingeschlossen. In Westerland mussten sie dann jedes Mal wieder befreit werden. Der Zug erreichte gegen 23.30 Uhr Westerland. Da um diese Zeit keine Inselbahn mehr fuhr, holte uns die Fahrbereitschaft der Marine großzügigerweise mit Bussen ab und brachte uns zurück nach List. So ein Wochenendtrip war damals durchaus eine Strapaze. Aber wir waren jung und wir brauchten die Freiheit. Nach meiner Fachausbildung kam ich schließlich auf mein erstes richtiges Kommando, zum ersten U-Boot-Geschwader in Kielvik. Allerdings nicht auf ein Bootversorger wurden dort nicht eingesetzt, sondern in den Stab des Geschwaders. Unsere Aufgabe im sogenannten S4-Bereich bestand darin, die U-Boote im Stützpunkt mit allen Nichtwaffen- und maschinentechnischen Materialien zu versorgen. Für die Versorgung auf sie standen die Tender Lahn und Lech zur Verfügung, dazu das Sicherungsboot Merkur. Zu meiner Zeit verfügte das Geschwader, nachdem die ersten Boote der Klasse 201 wieder ausgemustert worden waren, über drei U-Boote der Klasse 205. Und auch hier zeigte sich eine gewisse Parallele zum Fußball. Die Boote der Klasse 201 waren nach kurzer Zeit außer Dienst gestellt worden, weil sie sich nicht bewährt hatten. Dafür kamen neue Boote der Klasse 205. Ähnlich lief es beim Tender Lech, 1964 in Dienst gestellt, 1967 bereits wieder ausgemustert. Im Grunde genau wie im Fußball. Wenn ein Spieler den Anforderungen nicht mehr genügt, wird er ersetzt. Kosten spielen dabei erstaunlich selten eine Rolle. Zur Ausmusterung des Tenders Lech wurde ich für einige Monate nach Wilhelmshaven abkommandiert. Eine vergleichsweise entspannte Zeit, Offizierskabine mit Dusche und Toilette, keine Wachgänge, dafür Bordzulage. Zwischendurch pendelte ich gelegentlich mit einer Do-27 des Marinefliegergeschwaders 5 zwischen Kiel und Wilhelmshaven. Auf einem dieser Flüge saß ein junger Leutnant zur See mit an Bord, der gerade sehr heldenhaft von seinen angeblichen Erfahrungen bei schweren Turbulenzen über dem Nordatlantik berichtete. Wir flogen gerade über die Elbe bei Brunsbüttel, als unser Pilot mir zuzwinkerte und sagte:
Wir schauen uns mal an, welchen Heimathafen der Dampfer da unten hat.
Im nächsten Moment ging die Maschine in einen steilen Sturzflug direkt auf das Schiff zu. Kurz über dem Wasser zog der Pilot die Do-27 wieder hoch. Unser Nordatlantik-Veteran hatte in diesem Moment seine Mütze unter die Kabinendecke geschleudert bekommen und selbst eine Gesichtsfarbe angenommen, die stark an Kermit den Frosch erinnerte. Ganz ehrlich, mir war bei dem Manöver auch nicht besonders wohl, aber der Leutnant stieg in Wilhelmshaven mit deutlich schlotternden Knien aus. Übrigens, der Heimathafen des Dampfers war Panama. Ob der junge Offizier das überhaupt registriert hat, wage ich zu bezweifeln. Von Wilhelmshaven aus war der Wochenendweg nach Hannover jedenfalls deutlich kürzer. Peter war inzwischen ebenfalls bei der Marine und zunächst beim 3. Marineausbildungsbataillon in Glückstadt stationiert. Wenn es passte, trafen wir uns am Wochenende in Hannover. Und wann immer es möglich war, gingen wir natürlich wieder ins Niedersachsenstadion. Die Saison 1967-68 verlief für die Roten allerdings trotz des hochkarätigen Sturms eher ernüchternd. Zwar konnten wir die brillante Balltechnik von Josip Skoblar bewundern und die Klasse des mitspielenden Mittelstürmers Joop Heynckes erleben, doch insgesamt blieb die Mannschaft deutlich hinter den Erwartungen zurück. Am Ende stand ein unspektakulärer 10. Tabellenplatz. Die teuren Verpflichtungen hatten sich nicht amortisiert. Das Star-Ensemble machte Hannover 96 nicht zur Spitzenmannschaft, sondern zu einer Mannschaft unter vielen. Und auch auf den Rängen blieb die erhoffte Begeisterung aus. Der Griff in die Vereinskasse hatte sich jedenfalls nicht ausgezahlt.
Fußball am Rande der Existenz und zwei Matrosen in Bayern.
Die Bundesliga nannte sich damals noch Lizenzfußball. Das klang nach Aktenordner und Paragraphen, war aber längst echter Profifußball, nur ohne das Fundament, das man dafür gebraucht hätte. Wirtschaftlich bewegte sich alles in einem erstaunlich engen Rahmen. Die Vereine lebten im Wesentlichen von den Zuschauereinnahmen. Und genau hier hatte Hannover 96 eigentlich beste Karten. Das Niedersachsenstadion fasste über 70.000 Zuschauer, eine gewaltige Kulisse für damalige Verhältnisse. Größer war nur noch das Berliner Olympiastadion. Hamburg, Stuttgart und Frankfurt lagen in einer ähnlichen Größenordnung, während der Großteil der Liga mit 20.000 bis 30.000 Plätzen auskommen musste. Sponsoring war dagegen kaum mehr als ein Randphänomen. Der Spielball wurde von einem lokalen Unternehmen gestiftet, dessen Name dann feierlich über den Stadionlautsprecher verkündet wurde. Das war's. Ein paar Werbebanden gab es, meist von regionalen Firmen, deren Wirkung sich aber praktisch auf das Stadion beschränkte. Vielleicht landete man einmal mit einem unscharfen Schwarz-Weiß-Foto in der Zeitung oder für ein paar Sekunden in der Sportschau. Mehr Öffentlichkeit war nicht drin. Die Voraussetzungen für Hannover 96, auch wirtschaftlich durchzustarten, waren also eigentlich ideal. Stadion, Publikum, eine durchaus prominent besetzte Mannschaft, es war alles vorhanden. Und trotzdem, Stillstand. Es fehlte an Konzept, an strategischem Denken, an Menschen, die verstanden hätten, dass sich hier gerade ein Markt entwickelte. Während man in Hannover eher verwaltete als gestaltete, spielte der FC Bayern München noch vor 30.000 Zuschauern an der Grünwalder Straße unter Bedingungen, die heute fast provinziell wirken. Hinzu kamen die restriktiven Lizenzbedingungen des DFB. Gleicher Lohn für alle unabhängig von Leistung. Dass das nicht funktionieren konnte, lag auf der Hand. Also entstanden schwarze Kassen, über die Leistungsträger zusätzlich entlohnt wurden. Offiziell existierte das alles nicht, praktisch war es gelebter Alltag. Doch anstatt die Vereine zu stärken, fraß dieses System die finanziellen Reserven auf. Die meisten Clubs bewegten sich wirtschaftlich auf dünnem Eis. Während der Fußball also strukturell noch suchte, lief mein Alltag beim ersten U-Boot-Geschwader in Kiel erstaunlich geordnet ab. Der Dienst hatte wenig von militärischer Härte, eher etwas von einem gut organisierten Bürojob. Morgens ins Büro, Aufgaben erledigen, Feierabend. Verpflegung, Kleidung, Wäsche, alles wurde gestellt. Man musste sich um erstaunlich wenig kümmern. Und Kiel bot genug Möglichkeiten für Freizeit, Begegnungen und natürlich auch für das eine oder andere Bier. Dazu kamen regelmäßige Heimfahrten und damit Bundesliga live. Und mit dem Mützenband erstes U-Boot-Geschwader machte man auf der Heimatfront durchaus Eindruck. Besonders im Löwenbräu, das nach wie vor erste Adresse für lebhafte Samstagsabende war. Im Juni 1967 nahmen Peter und ich gemeinsam Urlaub. In Matrosenuniform stiegen wir in den D-Zug mit Dampflokomotive und fuhren nach München. Schon diese Reise hatte etwas dieses langsame Rollen, das Schnaufen der Lok, das Gefühl, unterwegs zu sein. In der Nähe des Stachus fanden wir ein kleines Hotel und checkten ein. Und wie es sich gehörte, ging es natürlich direkt ins Hofbräuhaus. Zwei Matrosen in Uniform, das blieb nicht lange unbemerkt. Nach einigen Maß Bier machten wir uns am Abend auf den Rückweg. Eigentlich wollten wir ein paar Tage in München bleiben. Was wir allerdings übersehen hatten, unser Hotel lag mitten im Rotlichtviertel. Die Einladungen ließen nicht lange auf sich warten. Also landeten wir in einer Bar, tranken Sekt, stießen auf die Seefahrt an und ließen uns treiben. Doch irgendwann kippte die Stimmung. Dieses Gefühl, dass man hier besser nicht länger bleibt. Als wir schließlich zahlten, war ein Großteil unseres Geldes verschwunden. Am nächsten Morgen war klar, München ist beendet. Wir checkten aus, gingen zum Bahnhof, breiteten eine Landkarte von Oberbayern aus und tippten blind auf einen Ort. Rottachegern. Also Tickets gekauft und ab an den Tegernsee. Dort vermittelte uns das Fremdenverkehrsamt eine Unterkunft bei Privatleuten. Balkonzimmer, Blick auf den Wallberg, besser hätte es kaum laufen können. Nachdem Peter sich von seinem Vater Geld hatte telegrafisch überweisen lassen, waren wir auch finanziell wieder im Spiel. Im Gasthaus zur Post gab es erst einmal Schweinsbraten und Bier. Unsere Uniform sorgte schnell für Aufmerksamkeit, und ehe wir uns versahen, saßen Einheimische bei uns am Tisch. Wir erzählten von unseren Erlebnissen auf den Weltmeeren, sagen wir, nicht immer streng faktenbasiert. Am nächsten Tag passierte dann die Szene, die man nicht vergisst. Wir gingen durch den Ort, vor uns eine ältere Dame. Peter, in seiner direkten Art, sagte laut zu mir:
Du, die Alte da vorne, die sieht aus wie Inge Meisel.
Die Dame blieb stehen, drehte sich langsam um, und dann ging es los. Eine Schimpftirade, die sich gewaschen hatte. Rotzlöffel war noch die freundlichste Formulierung. Wir standen da, geschniegelt in Uniform und wurden ordentlich zusammengestaucht. Das Pikante an der Sache, Peter hatte recht. Rottachegern hatte damals eine Schönheitsfarm, und offenbar war dort gerade Prominenz zu Gast. Die folgenden Tage waren dann fast schon Postkartenidylle, Wahlberg, Sonne, Minigolf, Ruder und Trittbootfahren auf dem Tegernsee. Bekanntschaften ergaben sich von selbst zunächst zwei junge Frauen aus Hessen, die allerdings eine erstaunliche Vorliebe fürs Trittbootfahren hatten. Auf Dauer anstrengend. Danach zwei andere aus der Nähe von Hannover deutlich kompatibler. Mit ihnen verbrachten wir noch ein paar entspannte Tage. Doch wie so oft setzte am Ende nicht die Lust, sondern das Geld die Grenze. Also Rückreise, Hannover und dann wieder Dienst. Im Herbst ging es dann für mich noch einmal nach Bayern, diesmal nach Gunzenhausen zu einer sogenannten Rüstzeit, organisiert von der Militärseelsorge. Zusammen mit Bernd, einem Kollegen von über 2 Metern Körpergröße, machten wir uns auf den Weg. Schon unterwegs trafen wir weitere Soldaten her, Luftwaffe, Marine, ein bunter Haufen. Vor Ort erwartete uns allerdings kein Abenteuer, sondern ein streng geregelter Ablauf: Frühstück, Frühgebet, Seminar, Mittagessen, Seminar, Abendessen, Andacht und um 20 Uhr wurden die Türen geschlossen. Das war, sagen wir, ausbaufähig. Am zweiten Abend beschlossen wir, das Programm eigenständig zu erweitern und gingen in den Ort. In einem Gasthaus entwickelte sich schnell eine lebhafte Runde, die bald zur Party wurde. Der Wirt öffnete einen Disco-Raum, ich legte zeitweise Musik auf und plötzlich war richtig Stimmung in der Bude. Später tauchten sogar amerikanische Soldaten aus Ansbach auf, die Sache bekam internationalen Charakter. Als wir schließlich gegen 2 Uhr zurückkamen, war natürlich alles verschlossen. Also, Zaun, Regenrohr, Flachdach, Fenster. Beim Einstieg landete ich etwas unsanft im Zimmer, genau in dem Moment, als die Tür aufging und die Oberin vor uns stand. Timing kann brutal sein. Am nächsten Morgen gab es die Ansage, anpassen oder abreisen. Wir entschieden uns fürs Abreisen. Allerdings verpassten wir den letzten Zug und standen ohne Unterkunft da. In unserer Not kamen wir auf die glorreiche Idee, bei der Polizei um Amtshilfe zu bitten, schließlich seien wir ja Staatsdiener. Der Beamte war sichtlich irritiert. Eine Zelle kam nicht in Frage, wir hatten ja nichts angestellt. Einer aus unserer Runde wollte das Problem spontan lösen, indem er eine Delle ins Polizeiauto tritt, wurde aber rechtzeitig gestoppt. Am Ende organisierte der Polizist, dass wir im Wartesaal des Bahnhofs übernachten konnten. Am nächsten Morgen lagen wir dort wie Ausstellungsstücke hinter Glas, während draußen die ersten Pendler standen und uns betrachteten. Zwei Matrosen auf dem Präsentierteller. Das war unsere Rüstzeit. Zurück in Kiel gab es eine Verwarnung, verdient, aber verkraftbar. Dort in Kiel gab es aber für mich auch Möglichkeiten, Fußball live zu sehen. Der KSV Holstein von 1900 spielte damals in der Regionalliga, also der zweiten Fußballliga. Das Holstein-Stadion war auch fußläufig von Wiek aus gut zu erreichen. Neben ein paar anderen Begegnungen habe ich mir natürlich auch ein Spiel gegen den SV Arminia Hannover angesehen. Arminia war die Nummer 2 in Hannover und in der Saison 1967-68 Tabellenführer der Regionalliga Nord. Auch war ich mit Peter schon früher öfters zu den Spielen der Blauen nach Bischofshol gegangen. Die spielten immer einen recht erfrischenden, technisch guten und offensiven Fußball. Anfang der 1960er Jahre hatten sie mit Lothar Ulsas, Dieter Perau und Gerhard Amigo Elfert einen der besten Innenstürme im Norden. Lothar Ulsas wurde später mit Eintracht Braunschweig deutscher Meister und absolvierte 10 A-Länderspiele. Das Spiel in Kiel endete damals 1:1 und Arminia behielt die Tabellenführung, wurde am Ende norddeutscher Meister und erreichte die Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga. Dort scheiterte man aber leider, so dass man zunächst weiterhin in der Regionalliga Nord verblieb, und somit blieben die Blauen in Hannover die Nummer 2 hinter den Roten. Die Geschichte der Blauen wurde dann zu einer typischen Story, wie es sehr vielen Clubs aus der ersten und zweiten Reihe ergangen ist, weil ihnen einfach die unternehmerische Weitsicht und die Visionen fehlten, wie man Fußball weiterentwickelt. Abstieg in untere Klassen, zwischenzeitliche Insolvenz und immer Dümpeln am Rande der Existenz. In der Bundesliga wurde in der Spielzeit 1967-68 der erste FC Nürnberg deutscher Fußballmeister, und zwar unter Max Merkel, der zuvor auch bereits mit dem TSV 1860 München Meister wurde, aber dann von den Spielern abgewählt wurde. Der erste FC Nürnberg errang seine 9. deutsche Meisterschaft und war damals Rekordmeister. In der Saison gab es auch zum ersten Mal die Möglichkeit, einen Spieler einzuwechseln. Hannover 96 belegte einen, aufgrund der Starbesetzung, sehr enttäuschenden 10. Tabellenplatz. Irgendwie hatte sich die Bundesliga in den ersten Jahren noch nicht zu einem professionellen System entwickelt, sondern hatte immer noch den Status semi-professionell. Zwar waren die Informationsquellen zu der Zeit natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber das, was man aus England und Italien vernahm, fühlte sich irgendwie anders an. Es waren allein die finanziellen Ausstattungen, auch für die Spieler, die sich in ganz anderen Dimensionen bewegten. Und auch Spanien war da uns noch sehr weit voraus, besonders die beiden Elite-Clubs Real Madrid und FC Barcelona. Insgesamt hatten Teams wie Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, SC Neapel oder Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspurs, FC Liverpool doch ein viel professionelleres und internationaleres Ansehen, wenn man bedenkt, dass Uwe Seeler bereits 1961 von Inter Mailand ein Angebot über 1,2 Millionen Deutsche Mark erhielt, lässt sich daran ermessen, wie weit der Abstand des deutschen Lizenzfußballs zu diesen internationalen Ebenen war. Die Bundesliga war Ende der 60er Jahre nicht mehr auf Rosen gebettet. Die Zuschauerzahlen gingen sukzessive zurück. International gab es einige Achtungserfolge, was aber insgesamt den Zustand der Bundesliga damals nicht verbessern konnte. Es war irgendwie eine Lethargie eingetreten. Die Euphorie der ersten Jahre war dahin. Auch wir betrachteten Bundesliga-Fußball nun auch nur mit gedämpfter Leidenschaft. Es fehlten die Erfolgserlebnisse und es fehlten die Ergebnisse. Ich hatte schon damals in meiner kaufmännischen Ausbildung erfahren, dass wirtschaftlicher Stillstand Rückschritt bedeutet. Und so kam mir das zu dem Zeitpunkt auch vor, Rückschritt. Doch wer war dafür verantwortlich, dass es nicht weiterging, da man es ja nicht anders kannte, und man auch noch nicht die kausalen Zusammenhänge so verifizieren konnte, musste man darauf vertrauen, dass vielleicht mal jemand kam, der es besser machen würde. Wie gesagt, diese Situation betraf ja nicht nur Hannover 96, sondern fast alle Clubs. Einen Franz Krämer gab es ja leider nicht mehr. Doch Ende der 1960er Jahre schuf ein Club durch zwei Visionäre, nämlich Wilhelm Neudecker und Robert Schwan, Strukturen, die wegweisend waren, für den Club und die es im gesamten deutschen Profifußball bis heute sind. Es war und ist der FC Bayern München. Bei mir gab es aber keinen Rückschritt. Mein Jahr beim ersten UG neigte sich dem Ende. Ich hatte inzwischen ausreichend Erfahrungen im sogenannten Truppendienst sammeln können und dabei für mich festgestellt, dass das bisher wenig mit Militär zu tun hatte. Aber Marine war ja schon immer irgendwie nicht so militärkonform. Mein Eindruck war bisher, ich hatte eine gute Entscheidung getroffen. Meine weitere Truppenverwendung sah nun wieder einen weiteren Ausbildungsgang vor, nämlich den F1 Fachlehrgang 1, und das wieder an der MVS in Listsylt. Also wieder das Ränzlein gepackt und ab auf die Insel.
Freunde des Longdrinks, das war's für heute. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder auf allen Kanälen. Bleibt im grünen Bereich, haltet die Laune oben und denkt daran, Fußball mag nicht mehr Rock'n'Roll sein, aber der echte Rock'n'Roll bleibt forever. Also hebt die Gläser, winkt noch einmal und bis zum nächsten Mal. Bye bye und bleibt großartig.